Brotes und in den Gebeten. Das ist mal etwas, wo wir die ganze Zeit jetzt drüber nachgedacht haben, über die Lehre der Apostel, über die Gemeinschaft, über das Brechen des Brotes, und jetzt kommen wir zu den Gebeten. Und ja, als ich mal vor langer, langer Zeit Schüler war, da sollte ich einen Aufsatz schreiben als Strafarbeit. Ich weiß nicht mehr, was ich angestellt habe, aber ich sollte eine Strafarbeit schreiben über die Müllabfuhr. Jetzt wissen wir alle, ein Aufsatz besteht aus drei Teilen: Einleitung, Hauptteil und Schlusssatz. Ja, Einleitung: Wir haben in jeder Stadt die Müllabfuhr. Hauptteil: Es ist wichtig, dass die Müllabfuhr den Müll wegbringt. Schlusssatz: Wenn die Müllabfuhr den Müll nicht wegbringt, kommen Seuchen und alle Menschen sind tot. Irgendwie war der Lehrer davon nicht begeistert. Ich konnte das in dem Moment nicht unbedingt verstehen, weil ich hatte doch eigentlich alle Kriterien erfüllt. Wisst ihr, und in so einer Spannung stand ich letztlich auch, als ich hier das vorbereitet habe. Es ist ganz einfach. Wir sagen immer unseren Kindern: Beten ist Reden mit Gott. Also Einleitung: Beten ist Reden mit Gott. Und das sollen wir beständig tun. Und wenn wir es nicht tun, verlieren wir den Kontakt zu Gott. Also beten wir beständig. Ende. Rein theoretisch könnte ich jetzt gehen. Dann habe ich aber mir überlegt und habe in die Bibel reingeguckt und festgestellt, es gibt ja noch viel, viel mehr. Da wurde ich, entschuldige Dirk, aber da wurde ich an meinen Steuerberater erinnert: Wenn du ihm eine kleine Frage stellst, unter einer Viertelstunde Vortrag kommst du eigentlich nicht weg. Das scheint in der Zunft so zu sein. Ich habe inzwischen den dritten Steuerberater vom Büro her kennengelernt, und den Dirk kenne ich, mit dem habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Ist einfach so. Bei den Steuerberatern braucht man Zeit. Wenn man sie anruft, sollte man nicht in Druck sein. Nun, und dann kam noch hinzu, dann über diese ganze letzte Woche, über das Chaos in der Welt, ist mir ein Vers deutlich geworden. Den habe ich dann heute Morgen nochmal da reingetan. Denn ich musste jetzt ja irgendwie so dieses Spannungsfeld finden zwischen alles darlegen, und er verzog sein Wort bis Mitternacht, ich weiß nicht, ob wir was zu essen herkriegen, oder aber zusammenzufassen, um einfach etwas Wichtiges rüberzubringen, was uns doch alle eigentlich heute beschäftigen sollte. Und das soll ja auch Sinn dieser ganzen Serie sein, dass wir für unser praktisches Leben etwas mitnehmen. Und dann ist mir hier ein Vers heute Morgen noch so wichtig geworden, gerade im Hinblick auf die Situation, in der wir als Deutschland stehen, in der die Welt Politik steht auch, so ermahne ich nun, ist 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist etwas, ich glaube, da sollten wir gerade in unserer Zeit, in der Zeit, in der wir hier in Deutschland leben, mit den Einschränkungen vorwärts und rückwärts, da sollten wir einfach viel, viel mehr dran denken. Denn das Gebet bewegt. Und wir werden gleich sehen, wenn wir so einen kleinen Streifzug durch das Alte Testament und dann auch noch ins Neue Testament reingucken, wir werden feststellen, wie Gebete bewegt haben hier auf dieser Erde. Und Gott hat sich nicht verändert. Wir dürfen wirklich mit Bitten, mit Gebeten, mit Fürbitten, mit Danksagungen, mit Lobpreis, mit Anbetung zu Gott kommen und ihn immer wieder beständig an der Stelle loben und danken und ihn auch bitten. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man an diese Auslegung rangehen kann. Die Art des Gebetes haben wir jetzt eben gesehen. Die Haltung beim Beten. Der Ort des Betens, da kann ich nur hier beten, sind nicht alle Orte und überall, wo ich bin, Möglichkeit zum Gebet? Was ist eigentlich ein Gebet? Schon der Gedanke an Gott, ist das schon ein Gebet? Ja, es gibt viele Sachen, wo man drüber nachdenken kann und wo ich nur mal raten kann. Ich habe jetzt das zwangsläufig gemacht, nein, nicht zwangsläufig, sondern weil Gott es mir so aufgegeben hat, mich damit wirklich zu beschäftigen. Ich kann nur raten, mach das mal. Guck dir mal die Bibel an, wo überall etwas von Gebet steht, wo überall etwas in dieser Richtung steht. Und wir machen jetzt einen kleinen Streifzug durch das Alte Testament. Abraham verhandelt mit Gott. Und wenn 50 da sind, willst du dann Sodom und Gomorra vernichten? Wir finden das in 1. Mose 18. Abraham handelt runter bis auf 5. Und dann geht Gott weg und er vernichtet selbst den einen Gerechten nicht. Und die Familie von Lot, sie werden aus Sodom gerettet, auch wenn seine Frau dann zurückblickt und nicht weiter mitfliehen kann. Aber schon interessant, da traut sich jemand mit dem heiligen und gerechten Gott, klassisch gesagt, zu verhandeln. Und Abraham opfert seinen Sohn Isaak. Wenn wir es nach Hebräer 11 sehen, sieht Gott es so an, dass er ihn geopfert hat. 1. Mose 22 ist übrigens etwas, was ich hier in der Gemeinde bei einem Vortrag, ich meine, es wäre von Karlfried gewesen, gelernt habe. Hier kommt das erste Mal in der Bibel die Anbetung vor. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Weiter geht es. Mose bittet für das Volk Israel, haben wir gerade mittwochs abends gehabt, 2. Mose 32. Gott sagt, ich will das ganze Volk Israel vernichten. Und du, Mose, sollst der neue Mann sein. Aus dir heraus will ich ein neues Volk kommen lassen, was dann mir nachfolgt. Und Mose bittet Gott für das Volk Israel und Gott erhört. Nicht nur erhört, sondern diese Bitte wird dem Mose gewährt. Das Volk Israel bleibt am Leben. Mose führt es weiter. Und wer die Mittwochabende verfolgt hat, wer die Geschichte Moses kennt, der wird wissen, was für ein halsstarriges Volk das letztlich war. Dann haben wir, auch das ist etwas, Josua und die Gibeoniter. Finden wir in Josua 9. Wer kennt die Geschichte? Wer hat mal drüber nachgedacht? Warum steht das vielleicht hier in Rot? Hat einen Grund. Josua soll das ganze Land einnehmen und dann kommt da so eine sich bewusst auf alt getrimmte Truppe an, haben komplett vertrocknetes Brot, alte Getränke mit und sagen, wir kommen von ganz weit her und haben gehört, was der Gott Israels alles getan hat. Und wir möchten einfach um Frieden bitten. Wir möchten bitten, dass uns nichts passiert. Wir sind ja auch so weit weg. Wir kommen euch ja gar nicht in die Quere. Ich sage jetzt mit meinen Worten. Und Josua und die Ältesten schworen bei Gott, dass sie sie nicht töten würden. Und dann steht da etwas, das hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe es auch sonst nicht wieder in der Bibel gefunden. Sie befragten aber Gott nicht, was sie tun sollten. Also offensichtlich kann man auch Entscheidungen treffen ohne Gott. Und nachher stellten sie fest, dass die Gibeoniter sie betrogen haben, dass sie von ganz nahe kamen. Aber weil sie bei dem lebendigen Gott geschworen haben, haben sie sie nicht getötet, sondern sie waren dann die Wasserträger und Holzträger. Aber da merken wir, es ist auch wichtig, dass wir Gott fragen. David kämpft zweimal gegen die Philister, finden wir in 1. Chroniker 14. Das ist so eine Geschichte, die hat mich ganz oft schon ans Nachdenken gebracht. Da kommen die Philister an, wollen gegen die Israeliten kämpfen. David fragt Gott und Gott sagt, geh ganz stark voran, du wirst einen Sieg erringen. Und David tut das. Und David erringt den Sieg, weil Gott es gesagt hat und weil Gott ihm geholfen hat. Und ein Jahr später kommen die Philister wieder an. Was würden wir machen? Schublade auf. Letztes Jahr war doch das, also ran. Das ist doch das, was mir am nächsten liegt. Aber David tut das einzig Richtige. Er fragt wieder Gott. Wie soll ich diesmal gegen die Philister kämpfen? Es ist genau die gleiche Situation. Können wir in 1. Chroniker 14 nachlesen. Genau die gleiche Situation. Und dann sagt Gott, nein, diesmal leg einen Hinterhalt. Und wenn du das Rauschen der Backerbäume hörst, dann greif von hinten her an. Und auch da hat David wieder den Sieg. Also, wir lernen daraus, auf der einen Seite Gott gar nicht zu fragen, wie bei den Gibeonitern, ist also offensichtlich nicht gut. Weil man muss nachher Konsequenzen tragen, die man gar nicht tragen möchte. Auf der anderen Seite, das Schubladendenken, was wir haben, ist auch nicht gut. Es hat einmal geklappt, wird es wohl immer klappen. Gott möchte an der Stelle keine Routine in unserem Leben, sondern er möchte wirklich, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm immer wieder diesen Kontakt haben. Und selbst bei gleichen Situationen möchte Gott gefragt werden. Fällt mir kolossal schwer. Ich möchte es lernen. Ich hoffe, dass Gott mir dazu Gnade gibt, dass ich das lernen kann. Dann Daniel in der Löwengrube. Die Geschichte kennen wir alle, Daniel 6. Dreimal am Tag kniete er sich nieder und betete zu dem Gott, zu seinem Gott. Und da war dieser Mann, der wahrscheinlich schon um die 80 Jahre alt war, hat es weitergetan, obwohl da die Strafe der Löwengrube drauf stand. Also eigentlich nach menschlichem Ermessen die Todesstrafe. Warum habe ich das hier aufgeführt? Weil ich mich manchmal frage, warum haben wir eigentlich so viel Scheu zu beten, auch wenn andere das vielleicht mitkriegen können? Kleine Geschichte aus dem Bereich der Mobitreff-Arbeit, der Life-is-Morbus-Arbeit. Ich mag es einfach, und wir haben es hier ja auch schon des Öfteren gemacht, wenn man durchaus vor dem Bus auch eine Runde betet. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel bei den anderen Gemeinden das zunächst einmal auf Verwunderung stößt. Hier draußen? Kann ja jeder sehen. Kann ja jeder hören. Ja, was hat der Daniel denn gemacht? Nichts anderes. Und warum können wir das nicht? Warum schämen wir uns eigentlich, wenn wir mit dem lebendigen Gott, der uns auf ewig erlöst hat, reden? Warum schämen wir uns darum? Ist etwas, ich denke, da können wir durchaus ein gutes Zeugnis sein. Wir können auch, und das werden wir nachher nochmal sehen, an der Stelle auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Aber wenn mir danach ist, wenn sich die Situation ergibt, wenn wir über die Straße gehen, wenn man zu Hause zusammen zu Besuch war, dann betet man, zumindest versuchen wir daran zu denken, zum Abschluss des Besuches immer nochmal gemeinsam mit unserem Besuch zusammen. Und wenn wir draußen in der freien Natur uns verabschieden, dann trauen wir uns das wahrscheinlich nicht. Vielleicht vergessen wir es auch. Ich will es niemandem unterstellen. Aber ist es nicht so, dass wir die beste Botschaft haben, dass wir an der Stelle viel, viel zu viel Angst haben, dass wir in irgendeiner Weise da vielleicht belächelt werden vielleicht gestört werden oder was auch immer. Wir brauchen Mut. Und den wünsche ich uns, dass Gott uns den immer wieder gibt. Dass da, wo es dran ist, dass da, wo es notwendig ist, wir auch wirklich miteinander beten. Und vor allen Dingen, dass wir auch einzeln und alleine persönlich zu Gott beten, damit wir von ihm Weisung empfangen. Nun, an dieser Stelle ging es mir dann so in dieser Vorbereitung so wie in Hebräer 11. Ja, mir fehlt die Zeit, noch die ganzen Glaubenshelden aufzuzählen, steht in Hebräer 11. Mir fehlt die Zeit, noch über viele andere Sachen nachzudenken. Die ganzen Gebete in den Psalmen, das Einweihungsgebet des Tempels von Salomo. Und es gibt noch so viel mehr über diese Gebete, über das, was über Gebet in der Bibel steht, zu sagen. Guck mal nach. Versuch es doch einfach mal ein kleines bisschen, schon allein, was du aus deinem Kopf weißt, wo Menschen mit Gott in Verbindung getreten sind, wo sie mit ihm geredet haben. Denk mal drüber nach, lies mal nach und du wirst feststellen, eigentlich ist das Gebet irgendwie so ein Lebenselixier. Eigentlich wird es ununterbrochen gebraucht, weil das nämlich diese Gemeinschaft, wo wir ja auch schon von gehört haben in Teil 4, diese Gemeinschaft mit Gott auch ein ganzes Stück, ja, festigt, dieses Miteinandergehen. Nun, ich habe noch einen aus dem Alten Testament. Elia betet um Trockenheit und um Regen. Finden wir in 1. Könige 17 und 18. Und den habe ich so ganz zum Schluss gesetzt, weil der gibt so einen hervorragenden Übergang in das Neue Testament. Wisst ihr, vielleicht ist der Elia mir auch deshalb so besonders, weil wir in Jakobus 5, Vers 16b bis 18 Folgendes lesen. Das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Von gleicher Art wie du und ich. Und betete inständig, es möchte nicht regnen. Da regnete es 3,5 Jahre lang nicht im Land oder auf Erden. Er betete dann nochmals, da gab der Himmel wieder Regen und die Erde ließ ihre Frucht sprossen. Wenn ich diesen Satz sehe, muss ich eigentlich sagen, ich habe als ein Kind Gottes die gleiche Macht. Denn da steht, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und ich glaube, das ist uns an ganz, ganz vielen Stellen einfach nicht bewusst. Welche Macht dieses Gebet hat. Und wenn es dann noch beständig ist, was das bedeutet, das ist uns alles gar nicht immer bewusst. Und ich möchte uns einfach Mut machen, viel mehr dieses ernstliche Gebet zu suchen, weil wir können damit bewegen. Jetzt sagst du, genauso wie ich, ja, bei mir, mit meiner Schwachheit, das schaffe ich nie. Ich bin ja auch kein Elia. Aber hier haben wir den nächsten Vers, der uns an der Stelle Mut macht, wirklich immer wieder ernstlich zu beten. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, Gott selbst, der in uns wohnt, kommt deiner Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern. Also selbst wenn du stammelst, Gott sieht das. Und der Geist Gottes tritt für uns ein. Gott weiß, was du denkst. Gott weiß auch, wie ernst dein Gebet ist, ob es nur dahergeredet ist oder nicht. Gott weiß, was du denkst. Und wenn du es ernstlich tust, dann ist es so, dass es richtig bei Gott ankommt. Das, was deine Motivation betrifft, erkennt Gott. Wir haben das in der ersten Stunde gehabt. Gott sieht das Herz an. Und das ist auch etwas, wo man nur sagen kann, hey, es lohnt sich zu beten. Wir bewegen Gottes Arm damit. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Ich habe an der Stelle die Übersetzung vom die Neues Leben aus der Neues Leben Bibel genommen, weil die Elberfelder und auch die Schlachter haben in dem Zusammenhang da eine doppelte Verneinung stehen. Und das ist im Deutschen ja dann deutlich schwieriger zu verstehen. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist es, der genau weiß, wie es den Menschen hier auf der Erde geht. Der sich so weit erniedrigt hat, dass er als Mensch auf diese Erde kam, dass er wirklich Mensch wurde und erlebt hat, was hier auf der Erde los ist. Er hat es gewusst, weil er ist Gott. Aber wir dürfen wissen, er hat es auch erlebt. Und wir wissen, wenn wir durch die Evangelien uns angucken, wissen wir, dass er an der Stelle ja vieles erlebt hat. Dass er die Anfeindungen der Menschen erlebt hat. Dass er den Dank der Menschen erlebt hat. Ja, dass er auch erlebt hat in den schwersten Stunden, dass er zu Gott gebetet hat im Garten Gethsemane, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen könne, doch nicht der sein Wille, sondern der Wille Gottes soll geschehen, dass ein Engel kam und ihn stärkte. Da ging es um mehr als um irgendetwas, was wir jemals nachempfinden können. Aber Jesus Christus hat dieses alles erlebt. Und er ist auferstanden und er lebt heute im Himmel und er weiß deshalb, was dich ganz persönlich bewegt. Deshalb und wieder auch am Ende dieser Folie, lasst uns intensiver beten. Weil wir wissen, dass Jesus Christus, also eben hatten wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass er uns halt eben mit unaussprechlichen Seufzern für uns eintritt. Und jetzt sehen wir hier den Sohn Gottes, der weiß, wie es uns geht, dass wir bei ihm Gnade und Barmherzigkeit empfangen und dass er uns helfen will. Lasst uns beten. Sorget euch um nichts. Das ist natürlich in der heutigen Zeit ein ganz einfach gesagter Satz. Und für viele schwer zu leben. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, ja, wir brauchen uns um nichts zu sorgen. Und wenn wir Sorgen haben, egal was wir haben, egal wie es uns geht, lasst uns durch Gebet und Flehen, also noch intensiveres Beten mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Habt ihr mal überlegt, wie viel Dank wir eigentlich sagen können? Wenn ich an den letzten Vortrag vom Karlfried denke, wo er das ganz, ganz klar nochmal gesagt hat, Anfang des Jahres haben wir schon mal einen Vortrag über Danksagung gehört. Das heißt nicht, dass direkt alles weg sein wird, dass wir keine Probleme mehr haben. Weil Christsein heißt nicht, wenn ich Jesus Christus annehme, habe ich keine Probleme mehr. Aber Christsein heißt, wenn ich Jesus Christus annehme, dann habe ich jemanden, der mir in den Problemen hilft. Und hier steht als Zusage: und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist etwas, da bin ich immer wieder froh drüber, dass eben Gott es ist, der uns den Frieden dann gibt, der einfach über allem Verstand ist. Dass wir an der Stelle wirklich dann Frieden bekommen dürfen, auch über die jetzige Situation. Und ich glaube, das ist für viele schwer in unserem Land. Gerade hier im Hinblick auf die Einschränkungen, in denen wir leben müssen. In den anderen Ländern übrigens auch. Es ist ja nicht nur Deutschland davon betroffen, was diese ganze Corona-Krise betrifft. Nun, und dann möchte ich noch überleiten zu dem, was der Herr Jesus uns eigentlich zum Beten gesagt hat. Und da komme ich zu dem, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Weil das, was wir hier lesen, ist einfach nicht das, was Gott möchte. Herr Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, wir lesen jetzt die Verse 5 bis 13, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und die Sache mit dem Kämmerlein, da geht es drum, wenn du alleine bist, wenn du wirklich intensiv mit deinem Gott und Vater ins Gespräch kommen möchtest, wenn du mit dem Herrn Jesus reden möchtest, dann mach das nicht als eine große Show, sondern dann mach es im Verborgenen. Aber wir wissen aus anderen Stellen, dass das Gebet der Gemeinde auch genauso wichtig ist. Und wir kennen aus der ganzen Bibel heraus auch, dass zum Beispiel ein Salomo vor der ganzen Gemeinde gebetet hat. Dass auch der Herr Jesus vor seinen Jüngern gebetet hat. Aber in einer entsprechenden Weise. Nicht, dass man gesehen wird. Die Motivation ist also eine große, entscheidende Sache. Und auch, dass wir nicht einfach irgendwo etwas dahin plappern. Und an der Stelle müssen wir einfach wirklich überlegen, was wir und wie wir beten. Und jeder Familienvater, insbesondere vielleicht auch die Mütter, aber ich kann es nur mal nur als Vater sagen, merken das doch immer wieder, und auch als Opa merkt man das übrigens auch, wenn man für das Essen dankt und immer den gleichen Wortlaut nimmt, dann sagen die Kinder schon Amen, dass man eigentlich fertig ist. Ja, ich kenne das zumindest von mir. Und immer wenn mir das irgendwann mal passiert, dann sage ich, ey, das war nur noch Routine. Das war nicht mehr wirklich bewusst gebetet, das war Routine. Abgespult, vielleicht mit meinen Gedanken schon ganz woanders. Wenn man nachdenkt, merkt man das auch. Und dann fange ich wieder an, bewusster zu beten. Und bete auch dann anders und bete einfach im Zweifel weiter. Wenn die Kinder dann Amen sagen, sind sie zwar irritiert, aber es ist einfach wichtig, dass wir an der Stelle uns immer wieder fragen, ist es eigentlich ernsthaft, was wir beten? Haben wir in den Stellen vorher gesehen? Oder ist es einfach nur eine Formsache, wie viele Namenschristen es tun, dass sie nur einfach so der Form halber irgendwo etwas beten? Ich bin groß geworden, wir lesen jetzt hier praktisch, deshalb sollten wir auf diese Weise beten. Ich bin groß geworden damit, dass man dieses Vater Unser doch eigentlich in unseren Kreisen deshalb sehr stiefmütterlich behandelt, weil es wird ja in den großen Kirchen immer so allgemein gebetet und da wird es ja nicht ernsthaft gebetet, also soll man sehr vorsichtig damit sein. Dann sind bei uns gegenüber Christen zum Glauben gekommen und die haben dann irgendwann mal mir erzählt, uns erzählt, dass sie jeden Abend das Vaterunser beten und es ganz bewusst beten, weil es ihnen so wichtig ist. Und dann habe ich mich mal mit diesem Vaterunser auseinandergesetzt und ich denke, es ist wirklich wichtig. Es ist auf der einen Seite eine Vorgabe von Worten, auf der anderen Seite aber auch eine Vorgabe von Inhalten. Und ich glaube wirklich, da müssen wir viel, viel mehr hinkommen, dass wir auch diese Inhalte des Vaterunsers in unseren Gebeten letztlich irgendwo mal den einen, mal den anderen wiederfinden. Das erste ist, unser Vater, der du bist im Himmel. Wie sieht das eigentlich aus? Ist er wirklich unser Vater? Ist er dein Vater da im Himmel? Wenn du den Herrn Jesus Christus noch nicht angenommen hast als deinen Herrn und Heiland, wenn du nicht ernst gemacht hast, wenn du nicht gesagt hast, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Herr Jesus, damit ich ewiges Leben habe, ist er nicht dein Vater. Dann ist er dein Gott. Aber ich wünsche mir immer wieder, dass jeder Mensch zur Errettung kommt, einfach damit er zu dem lebendigen Gott Abba, lieber Vater sagen kann. Damit diese Beziehung, das wird eine Liebesbeziehung und nicht mehr eine Beziehung, die letztlich auf Gericht hinausläuft. Das sagt die Bibel dazu. Also ist schon mal die Grundvoraussetzung, um mit Gott in dieser Weise hier zu beten, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm wirklich sagen, wir brauchen dich. Durch Jesus Christus brauchen wir das ewige Leben. Und dann wird uns bewusst, wie heilig er ist, dass wir eigentlich gar nicht zu ihm passen. Und doch ist er unser Vater, geheiligt werde dein Name. Lass uns das auch immer wieder bewusst werden. Gott ist nicht ein Kumpel nebenan. Gott ist heilig, rein, so heilig und rein, wie wir uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Aber das muss uns bewusst sein, auch wenn wir mit ihm reden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist schon schwierig, ne? Uns wirklich unter den Willen Gottes zu stellen, gerade auch in der heutigen Zeit. Dein Wille geschehe wie im Himmel, das kann man auch ganz gut sagen, aber so auch auf Erden, dein Wille geschehe auch auf Erden. Sagen wir das wirklich? Können wir das ernsthaft sagen? Können wir darüber so ernsthaft nachdenken? Prüf dich einfach mal selbst. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns die Kraft, dass wir arbeiten können. Früher war das eine ganz andere Situation. Das waren Tagelöhner. Die kriegten abends, wenn sie im Weinberg gearbeitet hatten, ihr Geld und konnten davon was einkaufen. Heute ist das alles etwas anders in unserer Kultur. Aber letztlich, dass ich am Freitag noch arbeiten konnte, ist Gnade Gottes. Und ich kann ihn darum bitten, dass er mir auch morgen die Kraft gibt, das Geld zu verdienen, damit wir uns weiterhin etwas kaufen können zum Essen, zum Trinken, zum Anziehen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auch das ist einen ganzen Vortrag wert, sich darüber Gedanken zu machen. Vergeben wir unseren Schuldnern wirklich? Oder gibt es noch irgendeinen Menschen, mit dem wir nie wieder was zu tun haben wollen? Denkt drüber nach. Hier steht, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und gib nicht, dass wir im Internet an den falschen Stellen klicken, wo wir dann auf Seiten landen, wo wir eigentlich nie hin sollten, sondern errette uns von dem Bösen. Ich kenne eine Person, die auch ein persönliches Zeugnis gegeben hat, wie sie gerade im Internet in die falsche Richtung gelaufen ist, in die ganz falsche Richtung gelaufen ist und mit Gottes Hilfe wieder rausgekommen ist. Es gibt Möglichkeiten. Und ich möchte es an dieser Stelle sagen, solltest du vielleicht auch gerade in diesem Bereich Probleme haben, ich wäre bereit, diese Verbindung herzustellen zu dieser Person, damit wirklich auch dir geholfen werden kann. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, das ist es. Lass uns ihn loben und anbeten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war jetzt ein Schnelldurchgang durch viele, viele Bibelstellen. Und wer diese Bibelstellen jetzt nicht mitgeschrieben hat, sondern sie haben möchte, ich bin gerne bereit, hier auch die Präsentation davon zur Verfügung zu stellen. Aber ich habe zum Abschluss noch einen, der mir aufgefallen ist, wo ich sagen muss, ja, ich glaube, das passiert uns allen ganz oft. Stell dir vor, du betest und Gott erhört dein Gebet. Apostelgeschichte 12. Ein Petrus war im Gefängnis. Die Leute damals waren genauso schlimm wie die Leute, wie die Gaffer heute, weil es ihnen so gut gefiel, dass die Leute dahingerichtet wurden. Man muss sich das mal vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, war also vorgesehen, Petrus sollte am nächsten Tag auch hingerichtet werden. Und von der Gemeinde lesen wir, nee, den habe ich hier gar nicht drauf, Entschuldigung. Technik ist nur so gut, wie man sie bedient. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet. Ich finde jetzt auf die Schnelle den Vers nicht, ich weiß aber, dass es da steht. Vers 5, danke. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und dann holt Gott ihn aus dem Gefängnis heraus. Ist interessant, diese Geschichte auch mal zu lesen. Wie gesagt, ich bin sowieso über der Zeit, von daher gesehen, lohnt es sich, die mal wirklich zu Hause zu lesen. Und er steht draußen und jetzt lesen wir diesen Text, der hier oben auch steht. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprach, du bist von Sinn. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie und erstaunten sehr. Da betet eine ganze Gemeinde. Anhaltendes Gebet. Für den Petrus da im Gefängnis. Und dass er befreit wird wahrscheinlich. Ja, was sollen sie anders gebetet haben? Da steht er vor der Tür. Nee, kann nicht sein. Ja, finden wir uns da vielleicht wieder? An manchen Stellen bestimmt. Und vielleicht ist es dir an einigen Stellen auch schon so gegangen. Aber Gott hat das Gebet der Gemeinde erhört. Und dann habe ich mir an der Stelle, und das ist so auch einer von den ganz wichtigen Punkten, die mir im Rahmen dieser Vorbereitung, im Rahmen dieses Beschäftigen mit den Gebeten so groß geworden ist. Haben die nur einmal dafür gebetet, dass der Petrus befreit wird? Oder haben die das vielleicht mehrfach getan? In der gleichen Stunde mehrfach? Und da musste ich mein Denken über die Gebetsstunde, die wir auch so haben, mein Denken, was ihr macht, das ist immer noch eure Sache, einfach komplett revidieren. da wird mir irgendetwas wichtig, wo ich gerne für beten möchte. Da sagt mir, legt mir Gott so richtig aufs Herz. Dann denke ich nach, brauche ich nicht mehr für zu beten, hat schon mal einer für gebetet. Da betet einer so einmal durch die ganze Gemeinde durch, einmal durch die ganzen Anliegen durch. Und dann entsteht schon mal der Eindruck, und ich habe diesen Begriff schon mal gehört, der hat mir das, wofür ich beten wollte, weggebetet. Das kann, wenn ich das lese in Apostelgeschichte 12, nicht Sinn der Sache sein. Wenn mir das wichtig wird, kann ich das beten. Und wenn das 5 und 10 Geschwistern hier wichtig wird, am Mittwochabend, dann kann der gleiche Gegenstand 10-mal gebetet werden. Da ist gar nichts Schlimmes bei. Weil ich habe mich nämlich auch andersrum dabei erwischt, als ich darüber nachgedacht habe. Dann wird wirklich für eine Sache mal 2-mal gebetet. Und dann denkst du, hat er beim ersten Mal nicht zugehört? Warum betet er denn normal? Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle vielleicht ein Exot bin, der so verrückt denkt. Aber wenn du auch so denkst, dann überleg mal, was hier passiert ist. Und vielleicht müssen wir an der Stelle alle nochmal wieder ganz neu drüber nachdenken. Müssen einfach, was uns auf dem Herzen liegt, Gott sagen. Und wenn wir in einer Gebetsstunde nur eine Sache haben, wo immer wieder für gebetet wird, und wenn wir nur für die Regierung beten und wenn das allen wichtig wird und wenn da 10-mal für die Regierung gebetet wird, vielleicht passiert da was und wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Hey, wir haben gebetet. Drei Punkte nochmal einfach als ganz kurze Zusammenfassung bei dem Thema. Sie blieben aber beständig in den Gebeten. Erstens, es ist wichtig, dass wir ernsthaft beten mit dem richtigen Motiv. Und nicht um irgendwo irgendwelchen Menschen zu gefallen, sondern in dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der uns erlöst hat. Ernsthaftes Beten. Zweitens, wir brauchen uns unserer Gebete nicht zu schämen. Auch im Restaurant nicht. Überall. Wir können einfach, wenn wir ernsthaft mit Gott reden wollen, an jeder Stelle überall ernsthaft beten. Und drittens, egal was andere schon vorher gebetet haben, wenn es dir wichtig ist, bete das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich wünsche mir einfach, dass wir ja solche Sachen, solche Dinge auch im Kopf noch weiter nacharbeiten. Es war eine Fülle von Gedanken. Eigentlich mag ich es nicht, so viel in einen Vortrag reinzupacken. Aber es ging hier nicht anders, weil es ist so umfangreich. Ich glaube, man kann 50 Sonntage locker mit Gebet füllen, weil es ist an Predigten, weil es ist einfach etwas, was sich als komplett durch die ganze Bibel durchzieht. Das Gespräch mit Gott. Sprich mit ihm und freu dich daran, dass du diese Möglichkeit hast. Wir beten ihn an, unseren Herrn und Heiland, weil er uns erlöst hat für alle Ewigkeit. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wenn wir so darüber nachdenken, mit dir, dem heiligen Gott, zu reden, dann stehen wir davor und können auch das wieder nicht begreifen, dass wir dazu würdig geachtet sind. Aber wenn wir deine Kinder sind, dürfen wir das tun. Und so hilf uns, dass wir wirklich in der Weise beten, wie du es gerne haben möchtest. Dass wir in der Weise beten, dass das, was du uns aufs Herz gibst, wir dir auch sagen können. Und dass wir in dem Zusammenhang ja uns sicher sind, dass du hörst und dass du zu deiner Zeit das Richtige tun wirst. Und so möchten wir auch jetzt anfangen und möchten für unsere Regierung hier beten, dass sie in dieser schwierigen Zeit doch wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Danken dir, dass wir uns hier so treffen dürfen als Gemeinde und beten einfach, dass das weiterhin möglich ist. Beten aber auch, Herr Jesus Christus, dass dieser Virus doch wirklich gestoppt wird, dass es dagegen ein Mittel gibt, dass du kannst ihn auch wegnehmen. Wir legen es in deine Hände. Ja, und wir haben alle die Situation in den USA verfolgt und wir möchten auch da einfach dafür beten, dass es jetzt nicht zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen da kommt, sondern dass es wirklich ja auch da die Menschen merken, was du haben möchtest, aber vor allen Dingen auch die Regierenden. Auch die Regierenden hier im Land merken, dass sie dich brauchen, um ewiges Leben zu bekommen. Herr, lass sie umkehren und Frieden mit dir machen. Danken dir, dass wir wissen, dass wir auch als so kleine Gemeinde hier am Ort jetzt in die nächste Woche hineingehen dürfen, ein Licht sein dürfen für die Menschen. Und schenke du uns, dass wir das wirklich im Gespräch mit dir, im Gebet mit dir sind, zu deiner Ehre und Verherrlichung, damit dein Name groß und größer wird hier auf dieser Erde. Amen. Amen.